Okay, also wir fahren gleich fort. Humboldt hatten wir. Wir haben in der vergangenen Woche mit Johann Gottlieb angefangen. Und damit ich auch aufgenommen werden kann. Und ich will noch mal kurz, bitte, wenn jetzt jemand den Laptop betätigen könnte. Die Lebensdaten unseres nächsten Klassikers in Erinnerung rufen. Und ich hatte Ihnen in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass das interessant ist, da dieser Mensch nun seinen 250. Geburtstag, er kann ihn nicht feiern, aber wir können jedenfalls dran denken. Wenn da unten auf der Folie steht, Auseinandersetzung mit der Philosophie Kants, dann heißt das, dass Fichte noch radikaler als Kant selbst, und das ist ja jetzt eine Vorlesung im MA-Studiengang, deswegen wird es jetzt ein bisschen komplizierter, die sogenannte subjektphilosophische Wende mitvollzogen hat. Man kann philosophiegeschichtlich sagen, dass am Anfang die Philosophie, also mit den alten Griechen, begonnen hat nachzudenken darüber, wie die Welt ist. Gott, der Mensch, die Welt, die Dinge, die Naturgesetze, die politischen Gesetze und anderes mehr. Irgendwann, spätestens mit der Aufklärung, beginnt das Denken über sich selbst nachzudenken, was ist eigentlich Denken, und stößt dann auf das, was man das Subjekt nennen kann. Was immer wir tun oder lassen, unhintergehbar stoßen wir, so, das ist jetzt ein Ausschnitt aus der kantischen Philosophie, stoßen wir auf uns selbst, auf unsere Subjektivität, auf unser Denken. Und Fichte ist der Philosoph gewesen, der diesen Gedanken in unnachahmlicher Radikalität fortgeführt und fortgedacht hat. Die wechselvolle Lebensgeschichte haben Sie ja gesehen. Darf ich um die nächste Folie bitten? Er war als Aufklärer, auch das will ich nochmal wiederholen, jemand der Meinung, dass man das, was für die christliche Religion, auch die jüdische und in ganz anderen Weltgegenden, für den Islam selbstverständlich war, nicht mehr akzeptieren wollte. Dass es nämlich möglich sei, als Mensch in dieser Welt eine Stimme von außen, aus der Transzendenz von Gott zu empfangen. Das heißt Offenbarung. Deswegen hat er später große Schwierigkeiten bekommen und ist als Atheist angesehen worden. Das haben Sie da, wo 1799 steht. Und wir fahren nochmal weiter, bitte. Dann schließlich 1808 hält er diese Reden an die deutsche Nation, mit denen wir uns hier vornehmlich beschäftigen wollen. 1810 wird er für kurze Zeit Gründungsdekan der Philosophischen Fakultät in Berlin. Und wie wir gesagt hatten, er stirbt dann in Berlin am Wundfieber, weil er sich bei seiner Frau, die freiwillig verwundete Soldaten gepflegt hat, angesteckt hat. Machen wir nochmal eins weiter, bitte. So. Und jetzt kommen wir also zu diesen Reden an die deutsche Nation. Und da haben wir jetzt folgende interessante Entwicklung. Ich hatte gesagt, dass Fichte einerseits der Denker des Subjekts ist. Auf der anderen Seite ist das jemand, der sehr eng mit seinen Zeitläufen verbunden gewesen ist, mit der Französischen Revolution. Dann kommt die große Enttäuschung über die Französische Revolution. Dann kommt die Besatzung der deutschen Länder und zum Teil auch Preußens durch die napoleonischen Armeen, die jedenfalls Preußen zum Teil steuerlich sehr ausgepresst haben. Fichte wird jetzt zum Nationalisten. Das sagen wir jetzt heute, 2012, in einem Zeitalter, in dem der Gedanke des Nationalstaats im Zeitalter der Globalisierung mehr oder weniger obsolet, überflüssig geworden zu sein scheint. Das war natürlich vor 250 Jahren ganz anders. Da war das das neue Modell, dass Völker ihre eigenen Staaten haben sollten. Und da gibt es zwei grundsätzliche Modelle. Es gibt das deutsche und das slawische Modell. Da ist die zugrunde liegende Größe das ethnische Volk, das durch Sprache und Geschichte geeint ist. Und es gibt das Modell, wie es in Frankreich und in den USA entwickelt worden ist. Da ist das Volk die Gruppe all derer, die sich unter einer Verfassung zusammenfinden, unabhängig davon, welche Sprache, welche Geschichte, welche Religion sie vorher gehabt haben. Fichte als neuer Nationalist sieht, dass die deutschsprachigen Leute in den deutschen Ländern politisch schlecht regiert, unter französischer Vorherrschaft ächzen und will jetzt also Deutschland, das es ja so vorher nie gegeben hat, nicht nur erneuern, sondern in gewisser Weise begründen, und zwar durch eine neue Nationalerziehung. Was hat das wiederum mit diesem Gedanken der Subjektivität zu tun? Folgendes: Wenn es beim einzelnen Individuum seine Bildung ist, die das Subjekt ausmacht, denkt Fichte auch im Bereich der Politik über sowas wie eine kollektive Subjektivität nach. Und das ist also das Volk, in dem Fall das deutsche Volk. Und dem verschreibt er nun also dieses Programm, nämlich durch die neue Erziehung. Selber schon wollen wir die Deutschen zu einer Gesamtheit bilden, die in all ihren einzelnen Gliedern getrieben und belebt sei durch dieselbe eine Angelegenheit. Wenn wir nochmal weitermachen, wir haben noch ein paar Zitate. Wir haben jetzt rausgesucht, hier, wir stellen diese Folien also auf die Homepage, wie das etwa von einem Erziehungshistoriker Klaus Prange gesehen wird. Und Sie lesen da unten, es geht um eine gänzliche Veränderung des Erziehungswesens. Und liebe Kommilitonen, das ist alles Programmschrift. Ob und wie das tatsächlich so umgesetzt worden ist, ist eine völlig andere Frage. Und ich komme jetzt dazu, Ihnen einige Passagen aus der zweiten Rede an die deutsche Nation zu zitieren. Sie ist überschrieben mit "Vom Wesen der neuen Erziehung im Allgemeinen". Und Sie finden das in der bereits in der letzten Woche zitierten Gesamtausgabe nun auf den Seiten 280 folgende. Fichte skizziert das, was er für die bisherige Erziehung hält, als ein Unternehmen, das zu guter Ordnung und Sittlichkeit ermahnt habe, stellt aber zugleich fest, dass diese Ermahnungen, wie er sagt, unfruchtbar gewesen seien für das wirkliche Leben, das doch nach ganz anderen dieser Erziehung durchaus unzugänglichen Gründen sich gebildet habe. Also käme es jetzt darauf an, die Erziehung mit dem, was er für das wirkliche Leben hält, wieder in Einklang zu bringen. Und jetzt kommt eine Passage, an der ich mich immer wieder stoße, die mich richtig gehend nervös macht, und mal sehen, ob Ihnen das ähnlich geht. Er fragt, Seite 281, wie könnte man denn auch irgendeiner Erziehung mehr anmuten, als dass sie dem Zögling das Rechte zeige und ihn getreulich zu demselben anmahne, ob er diesen Ermahnungen folgen wolle, das sei, so sagt die alte Erziehung, seine eigene Sache, und wenn er es nicht tue, seine eigene Schuld. Er, der Zögling, habe freien Willen, den keine Erziehung ihm nehmen könne. Also, das heißt, Fichte formuliert als Prinzip der alten Erziehung das, was wir mit unseren Worten als einen liberalen Erziehungsstil bezeichnen würden. Wir gehen davon aus, dass Kinder, Jugendliche mehr oder weniger einen freien Willen haben. Das Beste, was Erziehung tun kann, ist auf die richtigen Verhaltensweisen, auf die richtigen Formen des Wissens, auf die richtigen Handlungsvorgaben zu verweisen. Ansonsten haben wir davon auszugehen, dass der Zögling ein freies Wesen sei. Und Sie erinnern sich an diese schon mehrfach zitierte Aussage Kants aus seinen Reden über die Pädagogik, dass das schwerste Problem der Erziehung sei, wie erzeuge ich die Freiheit durch den Zwang? Dieses Thema nimmt Fichte in gewisser Weise auf, um es dann nochmal zu verdeutlichen und zu verschärfen. Ich fahre mal fort, Seite 281. Er habe, so skizziert Fichte nochmal die alte Erziehung, er habe freien Willen, den keine Erziehung ihm nehmen könne, so würde ich hierauf, um die von mir gedachte neue Erziehung noch schärfer zu bezeichnen, antworten, dass gerade in diesem Anerkennen und in diesem Rechnen auf einen freien Willen des Zöglings der erste Irrtum der bisherigen Erziehung und das deutliche Bekenntnis ihrer Ohnmacht und Nichtigkeit liege. Denn indem sie bekennt, dass nach aller ihrer kräftigsten Wirksamkeit der Wille dennoch frei, das heißt, unentschieden schwankend zwischen Gutem und Bösem bleibe, bekennt sie, dass sie den Willen, und da dieser die eigentliche Grundwurzel des Menschen selbst ist, den Menschen selbst zu bilden, durchaus weder vermöge noch wolle oder begehre und dass sie dies überhaupt für unmöglich halte. Dagegen würde die neue Erziehung gerade darin bestehen müssen, dass sie auf dem Boden dessen Bearbeitung sie übernehme, die Freiheit des Willens gänzlich vernichtete. Und dagegen strenge Notwendigkeit der Entschließungen und die Unmöglichkeit des Entgegengesetzten hervorbrächte. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es scheint auch hier nicht mehr und nicht weniger zu sagen, wir irren uns, wenn wir von einem freien Willen des Zöglings ausgehen, eine Erziehung, die es ernst meint und mit sich selbst ehrlich und authentisch ist, zielt darauf, diesen freien, das heißt in Fichtes Begriffen unentschlossen, schwankenden Willen zu brechen und zu eindeutigen Handlungs- und Einstellungsformen zu bringen. Versuchen Sie mal zu überlegen, ob das eine sinnvolle Annahme ist. Das heißt ja unter dem Strich, wer erziehen will und sich dabei einbildet, also auf den freien Willen des Zöglings einzuwirken, macht sich selbst etwas vor. Das empfinden wir als ziemlich hart, aber jetzt gebe ich Ihnen mal irgendwie ein demagogisches Beispiel, wo man natürlich Fichte beipflichten würde, wenn sie es irgendwie mit einem Kind zu tun haben, das, was weiß ich, nach welchen Kriterien auch immer irgendwie als verhaltensgestört gilt und dass es zum Beispiel schätzt, Tiere zu quälen. Dem würden wir, wie gesagt, das ist ein bisschen ein demagogisches Beispiel, nicht sagen, weißt du, man kann Tiere quälen, das tut denen weh, man kann es aber auch lassen, das ist natürlich für dich und für die Tiere besser. Ich kann dir nur diesen Hinweis geben, zwingen kann ich dich dazu nicht. Fichte würde, wir bleiben mal bei diesem demagogischen Beispiel, sagen, nein, eine richtige Erziehung besteht darin, in diesem Kind die Neigung, Tiere zu quälen, ganz und gar ein für alle Mal, jetzt benutze ich mal dieses hässliche Wort, auszumerzen. Ja gut, also vielleicht liegt das jetzt an dem krassen Beispiel, dass es halbwegs überzeugend ist. Aber Fichte meint, dass Erzieher oder Erzieherinnen, die mit sich ehrlich sind, es darauf angelegt haben müssen, ihren eigenen Willen und ihre Vorstellungen, die sie von der Entwicklung eines Kindes oder eines Jugendlichen haben, ganz und gar durchzusetzen. Warum? Zitat, Seite 281, und das ist jetzt wieder diese Sprache des Idealismus. Alle Bildung strebt an die Hervorbringung eines festen, bestimmten und beharrlichen Seins, das nun nicht mehr wird, sondern ist und nicht anders sein kann. Denn so wie es ist, strebte sie nicht an ein solches Sein, so wäre sie nicht Bildung, sondern irgendein zweckloses Spiel. Hätte sie ein solches Sein nicht hervorgebracht, so wäre sie eben noch nicht vollendet. Also Fichte meint, Ziel der Erziehung kann nicht sein, irgendeine Entwicklung in Gang zu setzen, sondern bestimmte Erziehungsziele auf jeden Fall durchzusetzen. Wenn Sie dazu eine aktuelle Illustration wollen, letztes Jahr machte ein Buch Furore einer amerikanischen jungen Juraprofessorin Amy Chua, deren Vorfahren irgendwann mal aus China in die USA eingewandert sind. Ein sehr interessantes Buch, das ich nur empfehlen kann. Und die ist genau wie Fichte verfahren. Die hatte sich vorgenommen, dass es das Beste für ihre Kinder ist, dass sie gute Konzertsolisten werden. Also zwei Mädchen, eine Geigerin und eine Pianistin. Und die hat sie dann in einer Art und Weise getriezt, wie man das hier nicht mehr machen würde. Also sie hat die eine jüngere Tochter bedroht, dass das Mädchen nicht auf die Toilette gehen darf, solange sie nicht eine bestimmte Tonleiter richtig spielen kann. Sie hat dem Mädchen angedroht, ihren Teddybär zu verbrennen, wenn sie nicht ordentlich übt. Das ist ein interessanter Entwicklungsroman, weil diese Mutter, die sich in gewisser Weise fichteanisch verhält, am Ende einbekennen muss, dass sie gescheitert ist damit. Es gibt dann, wir sind dann auf irgendeiner Reise, ich glaube in Moskau, also Coram Publico, eine furchtbare Szene. Das Kind schmeißt dann also das Geschirr in die Ecke eines Restaurants. Und die bittere Pointe dieses Erziehungsromans ist, dass das Mädchen, das ihr der Mutter keinen Widerstand entgegengesetzt hat, sondern immer fleißig geübt und dann auch eine ganz gute Solistin wurde, am Ende dann doch die weniger Geliebte gewesen ist, und das wird dann mitgeteilt. Also da haben Sie gewissermaßen hier so eine Grundkonstellation. Fichte sagt allen Ernstes, wer es mit der Erziehung ernst meint, Zitat, Seite 482, wer, das kann man immer denken als Erzieher, ein solches festes Wollen hat, der will, was er will, für alle Ewigkeit. Und er kann in keinem möglichen Falle anders wollen, denn also, wie er eben immer will, für ihn ist die Freiheit des Willens vernichtet und aufgegangen in der Notwendigkeit. Also wenn wir, so soll das heißen, gebildete, erzogene Persönlichkeiten sind, dann haben wir in den meisten, wir mildern das jetzt mal ab, in den meisten Hinsichten ganz genaue Vorstellungen davon, wer wir sind, sein sollen, und das heißt auch sein Wollen. Der Wille des Menschen hat schon vor der Ermahnung, vorher und unabhängig von ihr seine feste Richtung. Stimmt diese zu sein, zusammen mit deiner Ermahnung, so kommt die Ermahnung zu spät. Und der Mensch hätte auch ohne dieselbe getan, wozu du ihn ermahntest. Steht sie mit demselben im Widerspruch, denken Sie an diese Beispiele mit dem Klavierspielen, so magst du ihn höchstens einige Augenblicke betäuben. Wie die Gelegenheit kommt, vergisst er sich selbst und deine Ermahnung und folgt seinem natürlichen Hange. Willst du etwas über ihn vermögen, also den Willen des Zöglings, so musst du mehr tun, als ihn bloß anreden. Du musst ihn machen, ihn also machen, dass er gar nicht anders wollen könne. Dass er gar nicht anders wollen könne. Ja, das ist natürlich sehr radikal und die Frage ist jetzt, wie macht man das? Ist das überhaupt sinnvoll? In welchem Ausmaß sind wir bereit, auch kleinen Kindern einzugestehen, dass sie ihren eigenen Willen haben? Das Kontrastprogramm zu Fichte wäre hier der zu Beginn des 20. Jahrhunderts lehrende polnische Pädagoge Janusz Korczak, der vom Recht des Kindes auf den eigenen Tag, ja sogar vom Recht des Kindes auf den eigenen Tod und vom Recht des Kindes so zu sein, wie es will, gesprochen hat. Das ist das klare Gegenprogramm und ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht ganz sicher, wer eigentlich Recht hat. Denn eins ist natürlich klar, wenn man erzieht, wozu will man dann erziehen? Wir wollen nicht, dass unsere Kinder Tierquäler werden, wir wollen auch nicht, dass unsere Kinder Rassisten werden. Also bei solchen negativen Charakterzügen würde man dem fichtischen Programm vermutlich zustimmen und sagen, ja, das sind Charakterzüge, die wir auf jeden Fall auszumerzen haben. Und wir hätten es natürlich mit unseren liberalen Intuitionen lieber, wenn wir das durch Argumentationen und Gespräche anstatt durch Verbote oder wie auch immer durchsetzen. Verbote, das ist übrigens nicht, wir werden darauf kommen, Fichtes Strategie. Wie fasst er sein Programm zusammen? Zitat Seite 283, eine sichere und besonnene Kunst, einen festen und unfehlbaren Willen im Menschen zu bilden, soll also die von mir vorgeschlagene Erziehung sein. Also das oberste Erziehungsziel ist, im Menschen einen guten Willen zu bilden. Und wollen, so führt er nun weiter fort, kann man nur das, können Menschen nur das, was sie auch lieben. Das Menschenliebe ist der einzige, zugleich auch der unfehlbare Antrieb seines Wollens und aller seiner Lebensregung und Bewegung. Und jetzt wird es politisch. Und versuchen Sie, sich nochmal an das zu erinnern, was wir im vergangenen Semester über Rousseau gesagt haben. Ich bin immer noch auf der Seite 283. Die bisherige Staatskunst, sagt er jetzt 1806, als Selbsterziehung des gesellschaftlichen Menschen setzte als sichere und ohne Ausnahme geltende Regel voraus, dass jedermann sein eigenes sinnliches Wohlsein liebe, bei Rousseau war das Amour propre und wolle. Und sie knüpfte an diese natürliche Liebe durch Furcht und Hoffnung künstlich den guten Willen, denn sie wollte das Interesse für das Gemeinwesen. Also er kritisiert jetzt eine Erziehung, die da sagt, dass der Anknüpfungspunkt für die Herausbildung eines guten, auch politischen Willens, das individuelle Eigeninteresse ist. Damit steht er in gewisser Weise im Einklang mit Rousseau, der ja, ich erinnere daran, unterschieden hat zwischen Amour de soi und Amour propre. Amour de soi, das sind gewissermaßen die natürlichen Überlebenstriebe. Und Amour propre, da steckt nicht ungefähr das Begriff propre, Eigentum, propre, sondern ist gewissermaßen der gehobene Egoismus. So eine Erziehung führt, so meint Fichte, zu nichts, denn, Zitat, immer noch Seite 283, abgerechnet, dass bei dieser Erziehungsweise der äußerlich zum unschädlichen oder brauchbaren Bürger gewordene dennoch innerlich ein schlechter Mensch bleibt. Denn darin eben besteht die Schlechtigkeit, dass man nur sein sinnliches Wohlsein liebe und nur durch Furcht oder Hoffnung für dieses, sei es nun im gegenwärtigen oder in einem künftigen Leben, bewegt werden könne. Dieses abgerechnet haben wir schon oben ersehen, dass diese Maßregel für uns nicht mehr anwendbar ist, indem Furcht und Hoffnung nicht mehr für uns, sondern gegen uns dienen und die sinnliche Selbstliebe auf keine Weise in unseren Vorteil gezogen werden kann. Furcht und Hoffnung reicht nicht. Fichte meint, man muss einsehen, warum man etwas tut. Wir würden wahrscheinlich heute sagen, dass das ein klassisch illiberales Programm ist. Also gewissermaßen, die Erziehung soll nicht anknüpfen an die Eigeninteresse, sondern an ein vorausgesetztes, einsichtiges, vernünftiges Allgemeininteresse. Daraus haben dann, das wäre jetzt die erziehungshistorische Fußnote, die sogenannten Neufichteaner im Zeitalter des Ersten Weltkrieges und schließlich einige Nationalsozialisten in den Jahren 33 bis 45 eine Erziehungsphilosophie entwickelt, wonach es darauf ankäme, dass das einzelne Individuum sich für sein Volk aufopfert. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Oder weiß nicht, kennt irgendjemand von Ihnen diese Anlage am Hamburger Dammtorbahnhof? War da mal jemand? Da gibt es so ein Denkmal aus der Zeit der frühen Weimarer Republik. Wir mussten sterben, auf das Deutschland lebe. Und das ist in gewisser Weise auch eine Melodie, die hier schon mitklingt, wobei es ein Fehler wäre, diese Inanspruchnahme von Fichte später durch die Nationalsozialisten und vorher durch diese hundertprozentigen Hurra-Nationalisten von 1914 so zu akzeptieren. So einfach ist es nicht. Kommen wir vielleicht noch drauf. Gibt es dazu noch Fragen, Anmerkungen, Kommentare? Also, wie kommt man jetzt aus diesem auf den ersten Blick doch irgendwie illiberal und reaktionär wirkenden Erziehungsprogramm heraus? Fichte findet eine Art Ausweg, indem er jetzt ein Konzept propagiert, das dann später für die moderne Pädagogik, die in dem Fall mit dem 18. Jahrhundert anfängt, bestimmt werden sollte, nämlich das Prinzip der Selbsttätigkeit. Erziehung funktioniert nur, wenn, das ist ja auch dieses Prinzip der Subjektivität, die Zöglinge, wie das dann in dieser Sprache immer heißt, es selbst aktiv übernehmen. Die Erziehungsziele also nicht in sie eingebimst werden, sondern sie dazu angeregt werden, das, was ihnen da vorgegeben wird, selbst zu erarbeiten. Das heißt Selbsttätigkeit, Seite 285. Somit setzt dieses Wohlgefallen in der Person, die von ihm ergriffen werden soll, voraus das Vermögen, selbsttätig dergleichen Bilder, das heißt hier Vorstellungen, die unabhängig seien von der Wirklichkeit und keineswegs Nachbilder derselben, sondern vielmehr Vorbilder zu entwerfen. Also Kinder, Jugendliche sollen dazu befähigt werden, sich selbst eine eigene Zukunftsvorstellung von sich zu bilden. 285. Selbsttätig zu entwerfen, habe ich gesagt, und also, dass der Zögling durch eigene Kraft sie sich erzeuge, keineswegs etwa, dass er nur fähig werde, das durch die Erziehung ihm hingegebene Bild leidend, heißt hier passiv, aufzufassen, es hinlänglich zu verstehen und es also, wie es ihm gegeben ist, zu wiederholen, also ob es nur um das Vorhandensein eines solchen Bildes zu tun wäre. Nein, man muss es irgendwie schaffen, dass die Zöglinge, die Schülerinnen und Schüler, das, was sie werden sollen, auch selbst werden wollen durch Selbsttätigkeit. Warum? 285. Der Grund dieser Forderung der eigenen Selbsttätigkeit in diesem Bilden ist folgender: Nur unter dieser Bedingung kann das entworfene Bild, Vorbild, das tätige Wohlgefallen des Zöglings an sich ziehen. Es ist nämlich ganz etwas anderes, sich etwas nur gefallen zu lassen und nichts dagegen zu haben. Dergleichen leidendes Gefallenlassen allein höchstens aus einem Leiden hingeben entstehen kann. Wieder aber etwas anderes, von dem Wohlgefallen an etwas also ergriffen werden, dass dasselbe schöpferisch werde und all unsere Kraft zum Bilden anrege. Das ist das Programm. Zöglinge sollen in die Lage versetzt werden, das, was sie werden sollen, auch selbst zu wollen und selbst zu erstreben. Wir würden das heute mit einer psychologischen Sprache als Weckung angemessener Motivationen durch Eigentätigkeit, Eigenarbeit bezeichnen. Und einige von Ihnen werden sich schon mit Sozialisationstheorie auseinandergesetzt haben. Denken Sie an Piaget und Kohlberg. Es geht darum, im Zögling das geistige Bilden zu entwickeln, eine Tätigkeit nach Regeln. Und daher kann er dann nun auch sagen, was das erste Prinzip der Erziehungskunst ist. Zitat Seite 286. Diese eigene Tätigkeit des Zöglings in irgendeinem uns bekannten Punkte nur erst anzuregen, ist das erste Hauptstück der Kunst. Also, Fichte meint, grundsätzlich, wenn man sich als Pädagoge ehrlich machen will, muss man zugeben, dass man mit denen, die erzogen werden sollen, etwas Bestimmtes will. Sie sollen in einer bestimmten Art und Weise werden. Und dann sagt er eben so, sehr brutal, und das heißt nicht gewissermaßen nur zu sagen, ihr sollt frei entscheiden, was ihr wollt, sondern ihr sollt etwas Bestimmtes werden. Der Weg aber, der dazu führen soll, etwas Bestimmtes zu werden, ist die Anregung zur Eigentätigkeit. Und das ist dann die Frage, wie diese Anregung zustande kommt, so dass der Zögling lernt. Ich setze hinzu, Seite 286, Der Zögling lernt gerne und mit Lust und er mag, solange die Spannung der Kraft vorhält, gar nichts lieber zu tun, denn lernen. Denn er ist selbsttätig, indem er lernt und dazu hat er unmittelbar die allerhöchste Lust. Da macht er, so könnte man jetzt sagen, eine anthropologische Voraussetzung, dass menschliche Wesen eigentlich gerne lernen und sie auch gerne selbsttätig sind und keine Wesen, die einfach alles über sich ergehen lassen. Wir haben also das Mittel gefunden, diese reine Liebe zum Lernen anzuzünden. Dies, die unmittelbare Selbsttätigkeit des Zöglings anzuregen. Und das ist natürlich nun die große Frage, wie man das tatsächlich im Unterricht macht, diese Anregung. Da orientiert sich dann Fichte systematisch und das ist dann ein Autor, den wir noch kennenlernen, an Pestalozzi und das hat dann später weitreichende Folgen bis in die Reformpädagogik, bis meinetwegen zur Montessori-Pädagogik, ohne dass sie wahrscheinlich Fichte gekannt hat. Lerne es selber zu tun. Eigentätigkeit motiviert sich in gewisser Weise selbst. Er kritisiert den bisherigen Unterricht, der gewissermaßen die Welt nur so gezeigt hat, wie sie ist, aber nicht dazu angeregt hat, sie selbst in gewisser Weise zu erschaffen. Seite 291. Und so ist es denn wichtig, dass der Zögling von Anbeginn an ununterbrochen und ganz unter dem Einfluss dieser Erziehung stehe und dass er von dem Gemeinen gänzlich abgesondert und vor aller Berührung damit verwahrt werde. Da haben Sie hier auch wieder einen Rest an Rousseau. Es geht um sowas wie eine Isolation in einer pädagogischen Provinz. Dass man, ich fahre mal weiter, um seine Erhaltung und seines Wohlseins willen im Leben sich regen und bewegen könne, muss er gar nicht hören. Und ebenso wenig, dass man um deswillen lerne oder dass das Lernen dazu etwas helfen könne. Also Lernen soll von Kindern und Jugendlichen als Selbstzweck erfahren werden. Es folgt daraus, dass die geistige Entwicklung in der oben angegebenen Weise die einzige sein müsse, die an ihn gebracht werde, und dass er mit derselben ohne Unterlast beschäftigt werden müsse. Und das ist gleichsam die Methode und das Ziel der Erziehung, dass man im Zögling, wie es so ein Begriff, den er dann mehrfach fällt, seine brennende Liebe zu den möglichen Erziehungszielen erbringe. Und es kann gar kein Zweifel bestehen, Fichte ist letzten Endes ein politischer Pädagoge, dem es einerseits um eine gerechte Gesellschaft geht, andererseits aber auch um die Herausbildung der deutschen Nation als des Ortes, in dem menschheitlich die gerechte Gesellschaft umgesetzt wird. Aber das erfahren wir dann weiter in der nächsten Woche. Danke soweit für Ihre Aufmerksamkeit.